Das Fegfeuer. Nachdem wir bis jetzt so einiges über das Leben nach dem Sterben betrachtet haben, wollen wir doch auch die Frage angehen, woher wissen wir eigentlich, dass es das gibt? Man kann sich philosophisch an die Sache herantasten oder man kann die sogenannten Sterbeerfahrungen studieren, die Erlebnisse jener, die schon einmal klinisch tot waren. Nachdem ich mit beiden ziemlich ausgiebig mich beschäftigt habe, habe ich für diese Vorträge beides links liegen gelassen, weil ich vom Glauben her an die Frage herangegangen bin. Dahinter steht die Überzeugung, die sich bei mir im Laufe der Jahre herausgebildet hat, nämlich die Überzeugung, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist und uns Worte Gottes mitgeteilt hat. Jesus Christus ist das Ehrenwort Gottes und er hat uns sein Ehrenwort gegeben, dass wir ewig leben werden. So kann ich heute schlicht und einfach sagen, ich glaube, dass es das Leben nach dem Sterben gibt, weil Jesus es gesagt hat. Hier ein Beispiel aus dem Matthäusevangelium. Es kamen zu Jesus einige von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung. Sie fragten ihn, Meister, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder dessen Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Bei uns lebten einmal 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder, ebenso der zweite und der dritte und so weiter, bis zum 7. Als letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus antwortete ihnen, ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Denn nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. Habt ihr im Übrigen nicht gelesen, was Gott euch über die Auferstehung der Toten mit den Worten gesagt hat, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Soweit das Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 23 bis 32. Wer die Auferstehung und das Leben nach dem irdischen Tod leugnet, der kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Die Aussage ist klar. Und ich glaube sie, weil ich Jesus glaube. Die Auferstehung bedeutet die Vollendung alles dessen, was wesentlich zum Mensch gehört. Dabei haben wir bereits betrachtet, die fundamentale Beziehung des Menschen zu Gott, ohne die es den Menschen gar nicht gäbe, die Geschichtlichkeit des Menschen, wie der Menschheit überhaupt, dann die soziale Dimension. Jetzt wollen wir die menschliche Freiheit betrachten und mit ihr die Fegfeuerlehre, die ganz wesentlich mit der Freiheit zu tun hat. Ich wähle hierzu ein Gleichnis Jesu, das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie es traditionell benannt wird. Es findet sich im Lukasevangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32 und beginnt so. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf, nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Das wirft schon einige grundsätzliche Fragen auf. Zunächst ist allerdings zu sagen, dass man sich das Haus des Vaters nicht als ein einsames, alleinstehendes Haus denken darf. Es handelt sich vielmehr um einen großen Hof mit Knechten und Mägden. Es ist ein reicher, vermutlich sehr angesehener Landwirtschaftsbetrieb, also durchaus nicht etwas Einsiedlerhaftes. Und es fragt sich, warum denn der jüngere Sohn ausziehen will. Aber zunächst ergibt sich noch die grundsätzlichere Frage, warum handelt der Vater überhaupt nach dem Willen des jüngeren Sohnes, zahlt ihm die Hälfte des Vermögens aus und lässt ihn ziehen? Der Vater muss doch wissen, dass so etwas nicht gut gehen kann. Das ist eine Grundsatzfrage überhaupt. Warum lässt Gott es zu, dass Menschen schlimme Dinge tun? Das ist so, weil Gott die Freiheit des Menschen unbedingt achtet. Die Freiheit gehört so wesentlich zum Menschen, dass er ohne sie nicht Mensch sein könnte. Diese Freiheit braucht er, weil er zur Liebe bestimmt ist, und ohne Freiheit wäre eine echte Liebe gar nicht möglich. Die Freiheit ist so grundlegend, dass sie durch die ganze Schöpfung durchgeht. In der Schöpfung finden wir eine Vorstufe der menschlichen Freiheit. Gemeint ist damit, wir können es bewusst erfahren, kein einziges Geschöpf auf der Welt reagiert wie eine Maschine, die von einer elektrischen Quelle angetrieben mechanisch funktionieren würde. Künstliche Blumen, die der Mensch herstellen kann, bleiben sich überall gleich. Sie sind starr. In ihnen ist kein Leben. Hingegen die echten, von Gott geschaffenen Blumen reagieren auf die Umwelt, haben eine Entwicklung, blühen auf und verwelken. Man kann die Reaktion der Pflanzen und Tiere auf die Behandlung durch den Menschen durchaus als eine Vorstufe der menschlichen Freiheit betrachten. Beim Menschen tritt diese Freiheit nun ins Licht des Bewusstseins. Der Mensch weiß, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten frei ist. Er ist nicht absolut frei, sondern relativ und begrenzt. Aber er ist frei. Hätte der Mensch diese Freiheit nicht, dann wäre er ein funktionierender Roboter, eine Marionette am Gängelband eines anderen. Und er könnte weder anders handeln, noch würde er lieben können, noch hätte er Bewusstsein. Denn die Freiheit ist an das Bewusstsein gekoppelt. Das heißt aber auch, dass der Mensch frei ist, solange er Bewusstsein hat, und umso freier ist, je mehr Bewusstsein er hat. Und hier, in dieser Freiheit des Menschen, hat man auch den Grund zu sehen, warum der Vater in unserem Gleichnis dem Willen des jüngeren Sohnes nachkommt. Er will nichts an seiner Freiheit einschränken. Außerdem würde er seinen jüngeren Sohn erst recht verlieren, wenn er ihn mit Zwang zurückbehielte. Bei Menschen, die sich diese Freiheit gegenseitig nicht gegeben haben, sondern sie vorfinden, ist das anders. Sie können der Freiheit eines anderen Schranken setzen, um ihn vor sich oder anderen Menschen vor ihm zu schützen. Das ist so, weil Menschen ja nur mit relativer Freiheit handeln können. Gott aber ist der Schöpfer und Begründer der Freiheit des Menschen, und er würde sich selbst widersprechen, würde er dem Menschen die Freiheit wieder entziehen. Er will sie auch nicht einfach ein bisschen einschränken, weil ja dann die Frage entstünde, bis wohin kann ich dem Menschen Freiheit lassen? Wo setze ich die Grenze? Welches Maß an Unrecht darf ein Mensch gerade noch tun, bevor ihm die Freiheit entzogen wird? Beim Menschen stellt sich diese Frage, weil der Mensch die Freiheit des anderen ja nicht begründen muss oder kann. Er hat seine Freiheit zu gestalten. Er hat Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu tragen. Bei Gott ist es aber nicht so, dass er die Verantwortung im menschlichen Sinn für das Handeln der Menschen zu tragen hat, sondern er fordert die Verantwortung ein. Gott muss dem Menschen für sein Verhalten nicht Antwort geben, sondern hat ihm durch das Erschaffen alles gegeben und darf nun auch die Antwort des Menschen erwarten, und das umso mehr, als er die Antwort auf Gottes Liebe zu sein, die Erfüllung für den Menschen bedeutet. Der Mensch hat die Freiheit, um zu lieben. Und wo er nicht liebt, da ist er nicht frei. Da ist er eingeschränkt durch etwas anderes, durch seine Stimmungen, seine Begierde, seine Verletzungen, seine Angst vor etwas oder jemandem, seine Zweifel, sein Misstrauen und so fort. So oder so ist die Verweigerung der Liebe nicht ein Gebrauch der Freiheit, sondern der Missbrauch davon. Der Mensch kann seine Freiheit, die er zum Lieben hat, zum Hassen missbrauchen. Der jüngere Sohn kann das so nicht überschauen. Er ist ja kein Philosoph, sondern ein junger Mensch, der vom Leben mit Recht etwas haben will. Abwechslung, Spannung, Vergnügen. Der junge Mensch sucht das Leben. Er sucht Saus und Braus, wie man so sagt. Er sucht das, was im Herzen eines jeden Menschen steckt, das volle, üppige Leben, das Leben in Fülle, wie es Jesus einmal sagte. Und da beginnt der jüngere Sohn, sich auszumalen, was dieses Leben in Fülle sein könnte. Er erträumt sich gleichsam ein Schlaraffenland, ein Leben, das von Vergnügungen zu Vergnügungen springt. Er sucht, was verständlich ist, das Paradies auf der Erde. Soweit ist er einfach ein junger Mensch, der sich ein schönes Leben erträumt. Fatal wird das erst, wenn er beginnt, dieses schönere Leben mit falschen Mitteln und in der falschen Richtung zu suchen. Indem er sich nun Gedanken darüber macht, wie er zu dem vergnügten Leben kommen könnte, merkt er, dass ihm da einer im Wege steht, nämlich sein eigener Vater. Wenn er sich von dem lösen könnte, wenn er zumindest die Hälfte des Vermögens von ihm hätte, ja, dann könnte er sich alles leisten, was er möchte. Er wäre frei, müsste auf niemanden Rücksicht nehmen, könnte tun und lassen, wonach ihn gerade gelüstet. Er muss irgendwie versuchen, diesen Vater auszuschalten. Wir erkennen in dieser Haltung sehr leicht die Haltung von Menschen, die so von Gott denken. Gott steht meinem Vergnügen im Weg, ohne die Rücksicht auf Gott oder sonst irgendwelche religiösen Gefühle ließe sich doch viel besser leben. Ich kann meine Bedürfnisse nicht erfüllen und meine Begierden nicht ausleben, solange ich da Rücksicht auf einen anderen nehmen muss. Letztlich ist es ja so, dass man denkt, mit Geld kann man alles erreichen. Geld macht frei. Auf diesen Gedanken kommt auch der jüngere Sohn. Darum bittet ihren Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Damit sagt er aber zugleich auch, das Erbteil gehört eigentlich gar nicht dem Vater. Das Erbteil steht mir zu. Ich habe das Recht, dieses Erbteil zu verlangen. Er muss es mir geben. Der jüngere Sohn enterbt seinen Vater. Dass er dabei seinen Vater tief kränkt, scheint ihm nicht bewusst zu sein. Oder nimmt er in Kauf. Er will die große Freiheit und begeht den großen Irrtum, dass er diese Freiheit nur findet, wenn er sich vom Vater löst. Endgültig. Ja, und er findet dann das, was er sich unter Freiheit vorstellt. Er führte ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Was er nun tut, ist blanker Leichtsinn. Jesus tut das mit einem Satz ab. Er weiß, dass er dieses zügellose Leben nicht eigens beschreiten muss. Offenbar kann sich jeder ein zügelloses Leben vorstellen. Angenommen, es würde jemand heute genau dieses Gleichnis in einem Film darstellen, der Film würde vermutlich lang und breit das zügellose Leben des jüngeren Sohnes zur Schau stellen. Das eigentlich Dramatische der Umkehr und der Rückkehr des Sohnes würde vermutlich als eine Art Happy End kurz dargelegt. Unsere Spaßgesellschaft kann sich ein zügelloses Leben nicht nur vorstellen, sondern bekommt es auch in den Medien vorgeführt. Auch der ältere Sohn in unserem Gleichnis scheint zu wissen, wie der jüngere sein Vermögen losgeworden ist. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, wird er später sagen. Woher weiß er das so genau? Er kennt es, denke ich, aus der Begierde des eigenen Herzens. Die Versuchung, ein Leben des schnellen Vergnügens zu haben, ist so alt wie die Menschheit selber. Aber das Leben des schnellen Vergnügens ist nun gerade nicht das Leben in Fülle. Wie immer dem sei, einmal sind die menschlichen Ressourcen erschöpft. Der jüngere Sohn muss durch diese Erfahrung hindurchgehen. Sobald das Vermögen aufgebraucht ist, und das geht umso schneller, je mehr man das schnelle Vergnügen lebt, stehst du da, allein, ohne Freunde, ausgesetzt, innerlich heimatlos, von anderen behandelt wie den letzten Dreck. Man entdeckt, ich war nur so viel wert, wie mein Geld wert hatte. Irgendwann ist nicht nur das Vergnügen beendet, sondern auch das Leben, das ja nur Vergnügen sein wollte, ist ausgehöhlt, innerlich leer und fad. Da das ganze Leben des Vergnügens eine Täuschung war, kommt nun durch die harte Realität die Enttäuschung. Man ist enttäuscht, dass das Leben nicht in der Oberflächlichkeit bleiben will. Schicksalsschläge sind eigentlich nicht vorgesehen, aber sie kommen trotzdem. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Das Leben des jüngeren Sohnes führt nun in die denkbar schlimmste Sackgasse. Nicht nur ist er völlig mittellos, sondern auch noch in der unwürdigsten Situation, die man sich damals denken konnte, bei den Schweinen, den völlig unreinen Tieren. Diese werden nur von den Barbaren gehalten. Ein Jude isst kein Schweinefleisch. Der jüngere Sohn ist damit auch aus seinem Volk herausgefallen, hat seine Heimat verraten und verloren in einem, muss bei einem Bürger eines fremden Landes um seinen Lebensunterhalt betteln. Er, der aus einem angesehenen Hause kommt und vorher in Saus und Braus gelebt hatte, ist nun da als heruntergekommenes, verachtetes Individuum, das von Glück reden muss, wenn er überhaupt irgendwo unterkommt. Der Bürger aus dem fremden Land sieht in ihm höchstens einen lästigen Nichtsnutz und schickt ihn weg aufs Feld zu den Schweinen. Da ist er nun hungrig, überflüssig und verängstigt. Sein Selbstbewusstsein ist derart unter dem Nullpunkt, dass er nicht einmal wagt, sich vom Schweinetrog zu bedienen. Und niemand gibt ihm, was man zumindest den Schweinen gibt, eine Futterschote. Er steht im Grunde genommen unter dem Niveau der Schweine. Und jetzt beginnt der Prozess in ihm und mit ihm, den ich als das Fegfeuer bezeichne. Das sogenannte Fegfeuer ist zum einen ein Prozess und zum anderen ein Prozess, der hier und jetzt, also auf der Erde, beginnt oder beginnen kann. Und dieser Prozess beginnt so. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Der Fegfeuerprozess beginnt also so, dass jemand in sich geht und die Tragweite des eigenen Tuns zu begreifen beginnt. Erst diese Einsicht kann auch ein inneres Wachstum anstoßen. Und das Fegfeuer ist in ein inneres Wachstum im Sinne einer inneren Reifung und Reinigung. Langsam beginnt sich, wie durch ein Feuer geschmolzen, die falsche Meinung aufzulösen. Hatte man vorher noch die Meinung der eigenen Größe und Macht, meinte man vorher noch, das Leben ungestört oberflächlich genießen zu können, völlig nur für die eigenen Bedürfnisse zu leben, ohne Rücksicht auf irgendjemanden sonst, so fällt man nun plötzlich auf die nackte Armut seiner selbst zurück. Man entdeckt, dass man nicht so großartig und gut und wichtig ist, wie man es zu sein meinte. Man entdeckt, dass man sich eine Illusion über sich selber vorgelogen hat. Schlimm ist auch, dass er die Schuld dafür, dass er in dieser misslichen Lage ist, niemandem anderen anlasten kann. Er kann nichts und niemanden verantwortlich dafür machen, dass er auf der untersten menschlichen Stufe angekommen ist, unterhalb den Schweinen. Und eben das ist der erste Schritt im Fegfeuerprozess, die Einsicht in die eigene Sünde und die Stellungnahme zu dieser Sünde. Jetzt hat er drei Möglichkeiten. Entweder er verstärkt seinen Hochmut und sagt sich, der Vater soll ja nicht denken, dass ich auf ihn angewiesen sei. Ich schaffe mich hier schon wieder hoch und sei es auch durch irgendein Verbrechen. Ich könnte zum Beispiel den Bauer umbringen und mich mit seinem Vermögen davonstehlen. Er käme dann in den Teufelskreis des Verbrechens hinein. Oder er fällt ins Gegenteil und verzweifelt. Dann richtet sich seine Aggression gegen sich selber und er bringt sich um. Oder als dritte Möglichkeit, er sagt sich, dass er irgendwie zum Vater zurückkehren soll. Er wählt diese dritte Möglichkeit. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist ein schwerer und ein mutiger Entscheid. Nach menschlichem Ermessen ein fast unmöglicher Entscheid. Es spricht ja eigentlich alles dagegen. Da hast du jemand tief gekränkt, hast ihm den Abschied gegeben, wolltest mit ihm nicht mehr zu tun haben, weil er dir im Wege stand. Ja, du hast ihn recht eigentlich aus dem Weg geräumt, ihm das halbe Vermögen abgenommen und ihm zu verstehen gegeben, dass du das Leben in seiner Nähe als langweilig und fad empfindest, und jetzt willst du zu ihm zurückgehen? Du lieferst dich ihm ja aus. Er kann mit dir machen, was er will. Vielleicht verspottet er dich, macht dir Vorwürfe, sagt dir, du bist selber gegangen, jetzt musst du nicht mehr kommen. Jetzt, da du im Dreck bist, bin ich wieder gut genug für dich, und so fort. Und er müsste das akzeptieren, denn der Vater hätte recht. Er, der jüngere Sohn, hat sich wirklich unmöglich benommen, und der Vater kann nun schon aus Rücksicht zu den anderen, die sich besser benommen haben, ihn, den Ausreißer, den Davongelaufenen, nicht einfach so wieder aufnehmen, als wäre nichts geschehen. Außerdem hat der jüngere Sohn ja nichts mehr zugute. Er hat seinen Anteil verbraucht. Das fehlte noch, dass der Vater ihm noch mehr gäbe, noch mehr Geld in den Sand steckt und so den anderen gegenüber völlig ungerecht wäre. Nein, was jetzt noch drin liegt, ist bestenfalls das Leben eines der geringsten Knechte, ein Leben in Buße sozusagen. Wir erkennen hier schon, dass diese Umkehrbewegung keine leichte ist. Die Umkehr zu Gott, das, was das tiefe Anliegen Jesu ist, nämlich dieses kehrt um und glaubt an das Evangelium, ist keine leichte, oberflächliche Bewegung, die man gelegentlich auch einmal tun könnte. Gott erwartet vom Menschen das ganze Engagement. Aber wenn der Mensch sich existenziell aus der Tiefe seiner Seele heraus zu dieser Hinbewegung zu Gott, seinem Schöpfer, entschließen kann und diese Bewegung vollzieht, findet er darin die eigentliche Seligkeit, die er im Grunde genommen immer gesucht hat. Der jüngere Sohn entschließt sich zu dieser Hinbewegung zu seinem Vater. Es muss ihm sehr schwer gefallen sein und ohne die existenzielle Not, in die er geraten ist, hätte er sich zu diesem Schritt kaum entschlossen. Er hätte seinen Wohlstand in vollen Zügen genossen, ja, er hätte immer mehr vom oberflächlichen Vergnügen suchen müssen bis zur Erschöpfung, denn nichts hätte ihn innerlich wirklich erfüllt, weil er innerlich, ohne das wahrhaben zu wollen, heimatlos war. Aber die Situation hat sich verändert und so nimmt das Ganze eine andere Wendung. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater, der ja nun triumphieren könnte, der sich sagen könnte, na warte, Bürschchen, jetzt rechnen wir ab, benimmt sich allen Erwartungen entgegen anders. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Hier ist nicht nur bemerkenswert, was der Vater tut, sondern mehr noch, was er sagt. Mein Sohn war tot und lebt wieder. Das ist bemerkenswert, weil der Sohn ja, als er ging, alles andere als tot war. Er war nicht das pubertäre Kind, das aus einer Laune heraus heimlich abhaut, ohne selber zu wissen, wohin, und das dann mit Angst und Schrecken gesucht wird. Nein, der jüngere Sohn war erwachsen genug, seine Tat abschätzen zu können. Er hat sich ganz offiziell verabschiedet, ohne irgendwelche Zweifel zurückzulassen. Außerdem ist er mit einem beachtlichen Vermögen ausgezogen, den sinnlichen Freuden entgegen. Ja, er war in vollem Schwung, lebendig wie nur etwas und mit einem beneidenswerten Startkapital ausgerüstet. Er schwelgte im Wohlstand. Und doch stellte Vater fest, er war tot. Es ist bemerkenswert, im ganzen Wohlstand, im Luxus, im Leben von Vergnügen zu Vergnügen, inmitten rauschenden Festen kann man innerlich tot sein. Der Weg vom Vaterweg ist ein Weg in den Tod. Und umgekehrt ist der Weg zum Vater zurück der Weg ins Leben. Und einen anderen Weg ins Leben gibt es nicht. Und nun, wie der jüngere Sohn zurückkommt, kann sich der Vater vor Freude nicht mehr halten. Er überhäuft den zurückkehrenden Sohn mit Zärtlichkeit und Geschenken. Diese Haltung des Vaters, ja diese Haltung Gottes zu sehen, ist für Jesus so wichtig, dass er größten Wert darauf legt. Wir kennen seine Gleichnisse vom Verlorenen, das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und seine Aussage dazu im Himmel, und damit ist der Vater gemeint, der ja der Himmel ist, herrscht mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Ja, für Jesus ist das so entscheidend, dass er den Selbstgerechten zurufen kann, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Matthäus Evangelium 21, Vers 31. Betrachten wir nun diese Szene von der Seite des heimkehrenden Sohnes, dann wird es schmerzhaft. Wir können uns vorstellen, dass der jüngere Sohn jetzt am liebsten vor Scham im Boden versinken würde. Man muss sich vorstellen, er hat diesem Vater das halbe Vermögen abgenommen, ihn für tot erklärt, das Leben bei ihm als freudlos und öde betrachtet, hat den Vater tief verletzt und wird von diesem nun mit dieser Liebe empfangen. In der Konfrontation mit der Liebe seines Vaters kommt sich der Sohn jetzt erbärmlich lieblos und schlecht vor. In einem kurzen Augenblick überfällt ihn die Erinnerung an seine ganze Schuld diesem Vater gegenüber. Wie soll er diese Liebe annehmen können? Hier kommt nun alles darauf an, dass er dieser Liebe seines Vaters standhalten kann. Er muss durch seine Scham hindurch. Er muss diese Scham gleichsam ausleiden, damit er letztlich der Liebe dieses Vaters entsprechend leben kann. Mit der Scham schmilzt allerdings auch das, was ihn vom Vater trennte, weg. Sein Herz erfährt eine Reinigung. Diese Reinigung ist gewiss nichts Leichtes. Es ist ein schmerzlicher Prozess, aber es ist der Weg in den Himmel des Vaters. Betrachten wir den Rückweg des Sohnes noch einmal. Er erfährt sich in einer verzweifelt unglücklichen Situation. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, um zum Vater zurückzukehren. Er macht diesen Weg durch Entbehrungen hindurch, denn mehr als sein nacktes Leben hat er beim Zurückgehen nicht mehr. Er schleicht gleichsam heimlich und ohne bei anderen aufzufallen hin zum Vater. Dieser kommt ihm mit der ganzen unendlichen Liebe entgegen und kann eben darum dem Sohn die tiefe, schmerzliche Scham nicht ersparen. Der Sohn kommt sich selber verächtlich, schlecht und lieblos vor. Er hat im Innersten das Gefühl, diese Liebe des Vaters nicht verdient zu haben. Und so liegen sich die beiden in den Armen. Der Vater in seiner übergroßen Freude, den Sohn zurückzuerhalten, und der Sohn in seiner schmerzlichen Scham von dieser Liebe überwältigt. Das ist das Bild des Fegfeuers. Der Durchgang durch die eigene Scham in den Himmel der göttlichen Liebe, das ist das sogenannte Fegfeuer, anderes nicht. Was wir nun aber beim Betrachten dieses Gleichnisses vernachlässigt haben, ist der ältere Sohn. Das ganze Gleichnis läuft eigentlich auf diesen älteren Sohn hin. Sein Verhalten ist die Pointe des ganzen Gleichnisses. Warum? Weil Jesus sein Gleichnis nicht den verlorenen Söhnen erzählt, sondern den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich selber für sehr gerecht hielten. Die Gleichnisse vom Verlorenen im Lukasevangelium 15 beginnen so: Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Es geht ihm also um die Haltung der Selbstgerechten, die hier im älteren Sohn zum Ausdruck kommen. Das Gleichnis sagt: Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das zu bedeuten habe. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt, mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der ältere Sohn ist in seinem Gerechtigkeitsempfinden gekränkt. Da lebt man nun richtig und gut, man setzt sich ein im und für den väterlichen Hof, man gönnt sich keine großen Vergnügen, man arbeitet sich ab und dann das. Da kommt dieser andere, der sich unmöglich und skandalös benommen hat, der den Vater mitsamt seinem Sohn im Stich gelassen hat, und für den macht nun der Vater ein solches Fest. Das ist schreiend ungerecht. Wenn einer ein Fest verdient hätte, dann der ältere, der treue und rechtschaffene Sohn. Der ältere Sohn zeigt mit seinem Benehmen zweierlei. Erstens hat er ein furchtbares Bild von seinem Vater. Auf Gott übertragen heißt das: Er kennt Gott nur als strengen Pflichtgott, als einen, bei dem man sich in Acht nehmen muss, dass man nichts Falsches macht, ein Gott eigentlich, der einem das Leben mit Pflichten und Erwartungen erdrückt. Ein Vater, der unbequem und hart ist, aber den man einfach ertragen muss, weil einem nichts anderes übrig bleibt. Sein Gottesbild ist vergiftet. Es ist freudlos und kalt. Ein zweites ist sein Verhältnis zum Bruder. Er zeigt sich hier, dass das Gift, das seine Beziehung zu Gott vergiftet, genauso seine Beziehung zum Bruder vergiftet. In seinem Herzen findet sich Eifersucht, Neid, Verachtung den anderen gegenüber wie eine Eiterbeule. Die Selbstgerechtigkeit ist solch eine Eiterbeule. Man bildet sich ein, wer weiß, wie gerecht und gut zu sein, im Verhältnis zu anderen. Man lebt seine Gerechtigkeit auf Kosten der Ungerechtigkeit anderer. Die Selbstgerechtigkeit sagt: Ich bin besser als der andere. Mehr noch, ich brauche einen anderen, der schlechter ist als ich, um mich gut zu fühlen. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. So beschrieb Jesus im Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner im Tempel den Sachverhalt im Lukasevangelium Kapitel 18, 11. Und eben das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Warum? Nun, in seiner Rechtschaffenheit sagt der Mensch zu Gott gleichsam: Du bist mir den Himmel schuldig. Den habe ich mir reichlich verdient. Du musst mir geben, was mir zusteht, nämlich meinen Platz im Himmel. Ich will nicht deine Gnade und Barmherzigkeit, sondern mein Recht. Aber wenn der Himmel ein Geschenk ist, das große, wunderbare Geschenk, dann heißt es doch gerade, dieses Geschenk entwerten, wenn man sagt: Das bist du mir schuldig. Hier hat die Liebe keinen Platz mehr. Wenn ein Mensch seinem Partner einen Blumenstrauß schenkt, weil er ihm sagen will, ich liebe dich, und der Partner sagt, nun, diese Blumen bist du mir ja schuldig, dann ist damit ja auch die Liebe.